Er hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Ist das auch was, was dich motiviert?
Ja, total. Mir ist es ein innerer Anspruch, den Künstlern ihre Werke zuzuordnen, weil es mir dabei auch um Wertschätzung geht.
Filmplakate. Damals wie heute spielen sie eine wichtige Rolle dabei, das Publikum auf einen Film neugierig zu machen. Die KünstlerInnen hinter den Plakaten kennen wir jedoch sehr selten. Bis in die 1970er Jahre wurden Plakate gemalt. Zahlreiche Beispiele für kunstvoll gestaltete Filmplakate bewahrt das DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, in seinem Plakatarchiv auf. Darunter sind auch Plakate von Hans Braun, der heute, obwohl er in den 50er, 60er und 70er Jahren rund 800 Plakate geschaffen hat, kaum bekannt ist. Über Hans Braun und eine in Vergessenheit geratene Profession habe ich mit meinem Kollegen Plakatarchivar Simon Lames im Archivzentrum des DFF gesprochen. Hallo Simon.
Hi Naima.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst, mal wieder ein bisschen Einblick in die Archive zu geben, ins Plakatarchiv insbesondere. Wir sprechen heute über Hans Braun, ein Name, der jetzt gar nicht unbedingt vielen wahrscheinlich was sagen dürfte, aber das ist genau auch ein Grund für uns, heute über ihn zu sprechen und auch über seine Profession. Er war Filmplakatkünstler und wir haben jetzt in der Vorrecherche festgestellt, er hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Das Plakatarchiv des DFF verwahrt 42.000 Plakate zu 20.000 Filmen. Und du bist hauptverantwortlich dafür, dich um diesen Schatz zu kümmern. Kannst du vielleicht mal etwas über diesen Bestand erzählen?
Also 800 Objekte, das ist die Zahl, die ungefähre Zahl, die Hans Braun für sein Werkverzeichnis selbst angegeben hat, dass er 800 Plakate für eine nicht näher bekannte Zahl an Filmen, weil es sind ja dann A1-Formate, A0-Formate, geschaffen hat. Von diesen 800 Plakaten, die er gestaltet hat, besitzt das Plakatarchiv oder beziehungsweise das DFF in seinen Beständen circa 300 Titel. Dementsprechend haben wir nicht das volle Oeuvre, aber ich würde sagen schon eine ganz gute Auswahl zu diesen Plakaten, zu 300 Titeln. Dazu gehören natürlich sehr viele Plakate, die wir auch in unserem regulären Bestand haben. Wir haben aber eben auch den Nachlass Hans Brauns, der auch wiederum aus einigen Belegexemplaren bestand, die er uns mitgegeben hat. Und Korrespondenzen, Zeitungsausrisse, Arbeitsproben und eben ganz besonders auch ein Bestand an circa 100 plus Entwurfszeichnungen und Vorstudien zu den Plakaten, die er geschaffen hat. Der Nachlass kam 2015 in unser Haus über die Erbengemeinschaft Hans Brauns, der 2011 schon verstorben war. Aber das Haus ist auch schon länger mit Hans Braun bekannt gewesen. Unser ehemaliger Sammlungsleiter Hans-Peter Reichmann war schon Mitte der Nullerjahre mit Hans Braun im Gespräch und es waren immer mal wieder Ideen für mögliche Ausstellungen angedacht, aber es ist tatsächlich nie über die Konzeptionsphase hinausgekommen.
Also ähnlich eigentlich wie bei Ferry Allee, dass quasi schon eine persönliche Bindung zum Haus bestand und auf dem Weg letztlich auch sein künstlerischer Nachlass ja zu uns gekommen ist. Das ist, glaube ich, etwas, was aber auch für viele, viele Objekte bei uns in den Archiven gilt, dass die aus einem langjährigen Kontakt sozusagen dann auch zu uns in Verwahrung gegeben werden.
Genau, ja.
Ja, also Verwahrung und, wie du ja auch schon gesagt hast, auch Zugänglichmachung zum Beispiel durch Ausstellungen.
Genau. Bevor wir jetzt auf den Nachlass näher eingehen, möchte ich vielleicht einen kurzen Abstecher in die Biografie von Hans Braun geben, da über das Leben vieler Plakatkünstler dieser Zeit, 50er, 60er, 70er Jahre, meist sehr wenig bekannt ist. Man muss einfach sagen, dass es damals, also sie wurden nicht als Künstler angesehen. Das ist ein Handwerker bzw. handwerkliche Dienstleister. Deswegen ist meist nicht viel bekannt über die Figuren hinter den Plakaten. Diesen biografischen Abstecher konnte ich anhand der Dokumente und Zeitungsausrisse und Objekte zusammenstückeln, die wir von Hans Braun bekommen haben. Wie du schon gesagt hast, es gibt nicht mal einen richtigen Wikipedia-Artikel. Hans Braun wurde 1925 nicht, wie oft wahrgenommen, in Weimar, sondern in Chemnitz geboren. Das haben wir auch tatsächlich in unserem Nachruf 2011 auch falsch
Daran sieht man ja auch, dass durchaus immer wieder neue Informationen zutage treten, wenn ihr im Archiv nochmal in die Recherche geht, dass man da durchaus nochmal neue Infos rausfinden kann.
Auch eine Info, die sonst wenig bekannt ist, ist, dass er eben auch schon in seiner Schulzeit mit 10 Jahren in Chemnitz in die Lehre bei einem Kunstmaler gegangen ist, Arthur Wirth. Über die Länge dieses Lehrverhältnisses konnte ich jetzt aus dem Nachlass, aus den Dokumenten nichts finden, außer dass er irgendwie mit 14 Jahren dann angefangen haben soll, auch für Zeitungen zu illustrieren und Zeichnungen anzufertigen. Das war dann 1939. Wie so viele junge Menschen wurde dann aber auch Hans Braun 43 in den Zweiten Weltkrieg eingezogen und geriet auch später in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Freilassung 49, dann also mit 24 Jahren, ist er dann nach Weimar gezogen. Also quasi da, wo er immer als gebürtig eingeordnet wird. Dort studierte er vermutlich Kunst, ist nicht so ganz bekannt. Also vermutlich, weil er wird 1941 als Mitglied des Verbands Bildender Künstler verzeichnet. 1953 verließ Hans Braun dann mit seiner Familie und den zwei gemeinsamen Kindern die DDR. Also in Presseausschnitten wird geflüchtet wegen politischen Gründen, aber genauere Details gibt es da nicht. Auf jeden Fall verlässt er 1953 die DDR und Weimar und ihn zieht es dann 1954 nach Frankfurt am Main. Ein Zeitungsartikel von 1992 aus der Frankfurter Neuen Presse beschreibt es dann so, dass sie in einer Garage wohnten und sich von Lebensmittelresten in der Großmarkthalle ernährten. Also spricht schon für ein eher wenig geplantes Aufbrechen aus der DDR. Aus dem Jahr 1954 stammt auch Hans Brauns erstes Filmplakat zu dem Titel »Im Dunkeln der Großstadt«. Dem Plakatarchiv liegt aber ausgerechnet dieses Plakat nicht vor, weder irgendwie als Entwurf noch als Plakatmotiv. Aber dafür haben wir eine Auftragserteilung durch den Verleih unter Angaben des gezahlten Honorars.
Das war also sein erstes Plakat, damit begann quasi seine Laufbahn als Filmplakatkünstler. In den folgenden Jahren ändert sich dann viel. Also du hattest schon beschrieben, seine Lebensverhältnisse nach dem Umzug waren jetzt eher prekär. Doch dann ändert sich die Auftragslage in den folgenden Jahren.
Ja, genau. Also das Plakat stellt für Hans Brauns Leben gewissermaßen eine Kehrtwende dar, weil ab dem Moment geht es halt für ihn in der Filmbranche steil bergauf. Während das Plakat für 1954 das einzige ist, was er in seiner Werkliste verzeichnet hat, sind es dann im Folgejahr schon 37 Plakate, für die er kommissioniert wird. Ein Jahr darauf sind es dann knapp 40 und es bleibt dann auch für eine ganze Weile so, dass es immer so um die 40, 50 Filmplakate pro Jahr, die er anfertigt.
Was ja eine ganze Menge ist, denke ich mir, oder?
Ja, genau. Also wir haben ja schon gesagt, dass 800 Plakate von Hans Braun in seiner Schaffensphase entstanden sind und das ist schon eine ganze Menge. Zum Beispiel bei Ferry Allee sind es deutlich weniger. Und er arbeitet für die großen Verleihfirmen, also MGM, United Artists, Universal, 20th Century Fox. Nicht ganz unpraktisch in Frankfurt zu wohnen, weil in der Nachkriegszeit deren Dependancen in Frankfurt waren. Und darum sind auch verschiedene Plakatgrafiker in und um die Frankfurter Gegend angesiedelt. Also Ferry Allee war ja auch Frankfurter. Ob die beiden sich gekannt haben, vielleicht, ich weiß es nicht. Also wäre natürlich schön zu wissen. Kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie dann doch so eine Clique war an Leuten, die sich dann da immer getroffen haben. Und wo arbeitest du jetzt gerade dran? Ja, ich habe das, oh, das haben sie mir auch angeboten oder sowas.
Kannst du noch etwas dazu sagen, wie so der Ablauf war? Also von wem erhält denn ein Filmplakatkünstler überhaupt den Auftrag, ein Filmplakat zu malen und für welchen Markt?
Es ist ja immer so, dass die Verleiher geben den Plakatkünstlern Pressematerial bzw. Ansichtsmaterial und ja, vielleicht auch die Plakate aus dem Ursprungsland. Und danach entstehen dann die deutschen Plakate. Das läuft so, dass ein Verleiher, also hier MGM ist natürlich ein internationales Unternehmen und hat natürlich aber auch seine, oder hatte und hat seine Ableger in verschiedenen Ländern, um dort den Vertrieb der eigenen Filme zu regeln. Und dadurch werden natürlich auch für, also marktspezifisch dann die Künstler engagiert, also die Plakate, die Hans Braun gemalt hat für den deutschen Markt, für die deutschen Release, das waren jetzt keine international verbreiteten Motive. Wenn man sich zum Beispiel Bus Stop anschaut, das Plakat, da gibt es mehrere, also mit Marilyn Monroe, der Film. Das amerikanische Plakat kennen wahrscheinlich sehr viele. Es gibt mehrere deutsche Plakate, eins von Klaus Dill, was dem amerikanischen Plakat sehr ähnlich ist. Und dann noch das weniger bekannte und weniger ähnliche Plakat von Hans Braun. Heutzutage ist es anders. Da gibt es viele adaptierte Plakate, die dann eben aus einer amerikanischen Werbefirma kommen und dann werden die einfach übersetzt und es ist dasselbe Motiv. Ich glaube, da haben wir auch schon zu Weihnachten drüber gesprochen.
Genau, in unserer Weihnachtsfolge Filmgeschichte in Objekten. Dann kommen wir erstmal noch zurück zu seiner Biografie. Wir waren jetzt gerade an dem Punkt, dass er quasi richtig im Geschäft ist. Also in den 50er Jahren produziert er sehr viel. Kannst du noch ein bisschen mehr über diese Phase erzählen und dann vielleicht auch, wann sie ihr Ende findet?
Also zwischen der 1954 und 77 ist Hans Brauns produktive Phase anzusetzen. Wie gesagt, da entstehen 800 Filmplakate, aber wenn man sich die Werkliste anschaut, ebbt das in den 70ern immer mehr ab. Das liegt aber auch daran, dass eben der Trend vom gemalten Filmplakat wegging zu kollagierten und montierten Fotoplakaten, die günstiger waren und schneller zu machen waren, weil da musste keiner sitzen und hat dann keine Ahnung wie lange Entwürfe gezeichnet und gemalt, die dann nochmal überarbeitet werden mussten. Also es liegt aber natürlich auch an der Technik, die fortgeschritten war. Man konnte mit so Fotos dann einfacher irgendwie den Satz machen und schiebt dann einfach einen Textblock irgendwo hin und dann kann man es drucken. Und das war vorher natürlich, die Nase gefällt mir nicht, okay, ich muss sie komplett neu malen. Ja, und wie gesagt, in den 70ern geht's deutlich bergab. Und das führt dazu, dass Hans Braun sich wieder auf die freie Malerei eher konzentriert. Also so ist auch für die Zeit zwischen 1970 und 1988 verzeichnet, dass er an einer Schule als Kunsterzieher gearbeitet haben soll, in einer Schule in Bornheim. Ja, und mit dem Auslaufen seiner Karriere als Filmplakatkünstler widmet er sich eben wieder dem künstlerischen freien Schaffen. Und ja, das wird dann eben auch sein Versuch, sein Leben damit zu finanzieren. Es gibt eine Aufstellung, wo er seine ganzen Ausstellungen eben runtergeschrieben hat. Man muss halt einfach leider dazu sagen, dass er in Vergessenheit geraten ist. Ja, 2001 zieht das Ehepaar Braun dann weg aus Frankfurt, wieder zurück nach Weimar. Und am 8.9.2011 stirbt Hans Braun mit 86 Jahren.
Und mit ihm ja auch quasi dieser ganze Berufsstand des Filmplakatkünstlers, den wir heute so gar nicht mehr kennen. Wollen wir jetzt vielleicht mal zu seiner konkreten Vorgehensweise gehen? Also wenn er einen Auftrag erhalten hat von einer Filmproduktionsfirma für einen Film, für den deutschen Markt, ein Plakat zu schaffen, wie ist er dann vorgegangen?
Das ist eine schöne Frage, weil das tatsächlich auch in den Quellen, die er persönlich irgendwie zu seinem Arbeiten uns überlassen hat, steht zum Beispiel drin, dass er im Schnitt drei Entwürfe anfertigte, kleinformatige Tempera-Studien. Und die sind dann aber auch gestalterisch schon irgendwie nach eigener Zufriedenheit gestaffelt. Also seinen eigenen Favoriten, da wird dann das Bildmotiv ausgeführt, der Titel ausgeführt und auch die Credits weitestgehend geschrieben und ausgemalt. Dann der Zweitplatzierte, da wird dann vielleicht nur noch der Titel ausgeführt und dann beim für ihn wenigsten überzeugenden Blatt ist es dann so, dass dann vielleicht nicht mal mehr der Titel zu lesen ist und dann stattdessen stehen da, wo Wörter stehen sollten, einfach nur noch Platzhalter. Oder es gibt auch Entwürfe, auf denen steht dann Schlagzeile, 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 weil dann da irgendein reißerischer Slogan für den Film stehen sollte. Leider haben wir bei uns im Archiv keinen, also in Anführungszeichen, vollen Satz von diesen Entwürfen. Also wir haben manchmal zwei Entwürfe zu einem Filmplakat, aber mehr, also meistens immer nur einen. Was auch leider wohl ein Fakt ist, ist, dass Hans Braun jetzt nicht der mit seiner Kunst und auch mit seinem Werk als Plakatzeichner reich geworden ist.
Das gilt wahrscheinlich für die meisten Filmplakatkünstler der Zeit, dass sie nicht das große Geld mit diesem Beruf verdient haben. Könnte es denn auch sein, dass er Entwürfe auch gar nicht aufgehoben hat? Also wenn ich das richtig sehe, in diesen Jahrzehnten war ja ein Filmplakat durchaus auch als Gebrauchsgrafik zu verstehen. Und kann es auch sein, dass er selbst Vorstufen des Plakats gar nicht aufbewahrt hat?
Das kann sehr gut sein, lässt sich jetzt anhand von dem, was wir schriftlich haben, nicht ganz bestätigen, aber es würde jetzt auch nicht überraschen. Auch wenn Hans Braun einer gewissen Überzeugung oder auch stolz retrospektiv von seiner Zeit in der Branche spricht, ich glaube, er hat irgendwo geschrieben, 80% seiner Plakate waren künstlerisch gut. Was wir aber wissen ist, also wenn jetzt einer von diesen drei Vorentwürfen genommen wurde, dann gab es natürlich einen Plakatentwurf in Originalgröße, der dann an den Drucker bzw. über den Verleiher an den Drucker geliefert wurde. Und die sind tatsächlich alle verschollen. Also da kann man davon ausgehen, dass die einfach an den Drucker gegangen sind und dann irgendwann ja wahrscheinlich rausgeschmissen worden sind aus Platzgründen. Aber desto besonderer oder schöner ist es halt doch, dass aus der Zeit sehr viele Grafiker auch ihre Plakate signiert haben. Und dass man dadurch wenigstens noch die Plakate den Künstlern zuordnen kann. Nichtsdestotrotz muss man auch einfach sagen, Hans Braun gehört schon zum Mainstream der damaligen Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass er der oberexperimentelle Künstler ist oder war. Auch wenn man mit einem gewissen eingesehenen Auge auch einen Hans Braun, einen echten Hans Braun auch erkennen kann.
Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, woran du als Experte, der ja schon sehr viele Hans-Braun-Plakate gesehen hat, woran du seinen Stil erkennst, was du irgendwie charakteristisch findest?
Ja, also als Experte würde ich mich ja jetzt nicht bezeichnen. Dafür gehen tatsächlich einfach zu viele Plakate durch meine Hand, dass ich mich wirklich so explizit mit Hans Braun beschäftigen kann oder so viel mit ihm beschäftigen kann, wie ich gerne möchte. Also deswegen auch schön, dass wir den Podcast machen, weil es mir wieder Zeit gegeben hat, mich ein bisschen weiter mit der Materie zu befassen und ein bisschen in seine Arbeit einzuarbeiten oder einzusehen. Aber was man jetzt auf jeden Fall sagen kann über Hans Brauns Arbeiten, ist, dass seine Kontraste sehr charakteristisch für ihn sind. Das sind sowohl Farbkontraste als aber auch Kontraste von abgebildeten Personen oder Objekten und dem Hintergrund. Also Personen werden quasi mit relativ zackigen, aber unpräzisen Umrissen aus dem Hintergrund hervorgehoben. Und dieser Hintergrund ist, also diese Hintergründe sind häufig wirklich einfach nur monochrome Farbflächen, angedeutete Hintergründe, selten ausgeformt. Natürlich gibt es da auch Ausreißer, also die Plakate zu Meuterei auf der Bounty sind, da ist viel Hintergrund. Aber bei späteren oder bei vielen seiner Werke ist es einfach so, die Figuren treten aus dem Bild heraus, weil sie vor einem Hintergrund sind, der keine räumliche Einordnung zulässt. Was ich eben schon gesagt hatte, die Kontraste, was die Farbe angeht, also was man ganz häufig bei ihm sehen kann, ist, dass er Schatten oft in unnatürlichen Farben malt. Also die Binnenschatten auf Körpern sind oft irgendwie in Grüntönen oder Violetttönen. Und das verklärt die Situation dann auch häufig. Und ja, also es gibt den meist, also vielen Plakaten einfach so einen ganz besonderen Touch, den man dann daran könnte man schon einen echten Hans Braun dann erkennen.
Also du beschreibst schon eine klare Fokussetzung auf die Personen, habe ich das richtig verstanden?
Auf jeden Fall, ja. Es sind nicht selten auch Ganzkörperdarstellungen, aber es ist halt schon häufiger, dass es wirklich so Kopfporträts sind.
Dann schauen wir doch vielleicht jetzt mal ein konkretes Beispiel an. Du hast einen Plakatentwurf und ein Plakat zu dem Film Frauenstation mitgebracht. Kannst du vielleicht erstmal kurz sagen, was das für ein Film ist und dann ja ein bisschen genauer die Plakate beschreiben?
Ja, also es ist eigentlich schon fast peinlich zu sagen. Das Frauenstation-Plakat ist mein Lieblingsplakat von Hans Braun. Aber der Film, also der Film kam 1977 raus bei 20th Century Fox und das Plakat stammt aus 1976, also ist quasi das Spätwerk von Hans Braun, wenn man es so sagen möchte. Ja, und der Regisseur des Films ist Rolf Thiele, der in den 50ern als Cheferotiker des deutschen Films galt.
Das ist doch mal
Und
ein Titel.
ja, und in den 70ern hat er sich halt an einem Comeback versucht, was aber nur mäßig erfolgreich war. In dem Film geht es um einen Frauenarzt, gespielt von Horst Buchholz, und seine Frau, gespielt von Lillian Müller. Und deren Mutter, gespielt von der gebürtigen Wiesbadenerin Karin Dohr. Und einem weiteren Frauenarzt, gespielt von Stephen Boyd. Ich habe wirklich sehr, sehr wenig Lust, mir den anzuschauen.
Aber das müssen wir auch nicht. Was wir uns anschauen, ist das Plakat, nicht wahr? Und du hast gesagt, das ist dein Liebstes von Hans Braun. Dann, ja, warum denn? Was findest du denn besonders interessant?
Ja, es ist irgendwo ein typisches Hans-Braun-Plakat, irgendwo auch nicht, weil wir sehen auf einem nahezu schwarzen Hintergrund eine Komposition von vier Kopfporträts. Ja, Karin Dohr und Stephen Boyd, die Gedanken oder Gedanken verloren und bedeutungsschwanger in die Ferne blicken. Und ja, Horst Hotte Buchholz im Seitenprofil, angestrahlt von irgendeiner nicht näher definierten Lichtquelle, mit nach unten geschlagenen Augen, also alles sehr bedeutungsschwanger kommt es daher. Nach rechts wird die Komposition gerahmt von dem nach hinten geworfenen, irgendwie leidenden oder verklärten Kopfporträt von Lillian Müller. Und ja, das Licht auf diesem Plakat ist für mich super stark eingesetzt. Also während man jetzt zum Beispiel bei Horst Buchholz steht im Spotlight wegen irgendwas, was er getan hat vielleicht. Und dann eben gibt es diese krasse Umrisslinie, die auf Lillian Müllers Gesicht, quasi auf ihrem Profil sitzt. So krass weiß gehüllt und es wirkt nicht wie natürliches Licht. Aber man sieht eben auch dort, dass das ganze Inkarnat, also die Hautfarben, alle sehr ins Violette gehen. Und das ist eben dieser typische Kontrast der Schatten und des Lichts, den Hans Braun sehr oft verwendet. Und ja, wenn man nicht wüsste, dass Frauenstation ein ganz furchtbarer Film ist, würde das Plakat bei mir irgendwie den Flair von Film Noir oder irgendwie einem Spionagefilm wecken und ich hätte tierisch Bock drauf, den zu schauen.
Heißt aber, das Plakat hat seinen ganz ursprünglichen Zweck erfüllt. Es hat deine Aufmerksamkeit gebannt und es hat Lust gemacht, den Film zu sehen. Wenn wir jetzt mal noch einen Blick auf den Entwurf werfen, was hat sich denn da im Prozess verändert? Das ist ja ganz spannend zu sehen, dass hier durchaus Elemente übernommen wurden, anderes wiederum sich schon im Prozess verändert hat.
Ja, genau. Also wenn wir uns jetzt diesen Entwurf anschauen, leider haben wir nur den einen zu Frauenstation. Mit dem, was ich eben gesagt habe, diese Staffelung nach Zufriedenheit, könnte man jetzt vermuten, dass es sich vielleicht um den zweiten Versuch, beziehungsweise den zweiten Entwurf handelt, weil auf unserem Entwurf ist der Titel ausgeführt, die Hauptdarsteller sind ausgeschrieben. Oben ist noch der Verleih ausgeschrieben, aber weitere Credits sind dann eben mit diesen horizontalen Platzhaltern, also Strichen, einfach nur eingesetzt. Also da weiß man dann ungefähr, wie lang und wie hoch sind die Buchstaben oder sollen sie am Ende sein, aber da hat sich dann Hans Braun auch nicht mehr die Mühe gemacht, das wirklich auszuschreiben. Was er auf jeden Fall auf diesem Entwurf auch noch interessant ist, also bevor ich jetzt deine Frage tatsächlich beantworte, ist vielleicht auch, dass man dort sehen kann, dass Texte der Credits, also Horst Buchholz, Frauenstation, Stephen Boyd, bla bla bla, dass das auf Folien aufgebracht ist und das dann eben auf dem Blatt aufgeklebt worden ist. Und dann kann man eben schauen, wie passt's, wie macht die Komposition am meisten Sinn. Und jetzt zu deiner Frage, also wir sehen es im direkten Vergleich, dass die Porträts von Karin Dohr, die sind sehr ähnlich. Also da kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass das einfach dasselbe Foto zur Grundlage hatte. Und auch bei Stephen Boyd ist ein ähnlicher Gesichtsausdruck, während Horst Buchholz dann ganz anders positioniert und ausgeführt ist. Aber man sieht auch, finde ich, sehr gut, wie detailreich auch in einem Entwurf schon gearbeitet wurde. Also das Horst Buchholz Porträt ist fast auf dem Niveau der fertigen Plakate, würde ich jetzt meinen. Also es wäre natürlich jetzt super spannend zu sehen, wie Entwurf auf Platz 1 und Platz 3 aussehen würden und wer jetzt tatsächlich näher dran war an dem schlussendlichen Plakat. Weil, wie gesagt, Hans Braun fertigt drei Entwürfe an und die werden ja dann von anderer Stelle abgesegnet. Also ich finde das fertige Plakat sehr stark, diesen Entwurf finde ich sehr mäßig stark nur. Also es ist sehr spannend, um den Vergleich zu machen, aber es ist schon völlig berechtigt, dass der fertige Entwurf auch der fertige Entwurf ist.
Ist denn jetzt das Beispiel Frauenstation exemplarisch für seine Werke oder was hat er noch für Filmplakate gestaltet? Gibt es da auch welche, die irgendwie besonders aus der Reihe fallen oder noch andere, die dir besonders im Kopf geblieben sind?
Ja, also man muss sagen, das Hans-Braun-Plakat gibt es halt einfach dann doch nicht. Es gibt diverse Anhaltspunkte, an denen man es erkennen kann. Also unter anderem, dass er fast jedes Plakat auch signiert hat oder mit seinem Monogramm versehen hat. Aber es gibt definitiv diverse Ausreißer, die man dann, wo man dann überrascht sein wird, dass es Hans Braun ist. Es gibt Plakate, da hat Hans Braun gemalt und es sieht aus wie Klaus Dill. Einem Cartoon. Ja, cartoonartigen Stil plötzlich, also auch für Disney hat er diverse Plakate dann gestaltet.
Kannst du vielleicht noch ein paar Titel nennen, zu denen er auch Filmplakate gemacht hat, dass man nur so eine Vorstellung von seinem Werk bekommt? Du hast ja schon gesagt, es sind jetzt nicht unbedingt nur sehr anspruchsvolle Filme, was ja auch gar nicht schlimm ist. Wir wollen das an der Stelle ja auch gar nicht werten und es ist für uns jetzt ja auch gar nicht so relevant, wenn wir Filmplakate anschauen. Aber vielleicht kannst du noch einfach ein paar Titel nennen, die dir so in den Kopf kommen, zu denen er auch Plakate gemalt hat.
Ja, da gibt es, wie gesagt, es sind 800 Filmplakate entstanden und da sind sehr viele Titel dabei, die mehr oder weniger bekannt sind. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gehöre zu der Generation, da gehört keiner dieser Titel mehr wirklich zum Standard. Außer vielleicht
Meuterei auf der Bounty
Meuterei auf
kennt
der
man
Bounty
noch, ja.
natürlich. Da hat er drei Plakate auch zugestaltet, die aber auch zu diesen sogenannten, wie ich sie genannt habe, Ausreißern gehört, weil da wirklich viel Hintergrund gemalt wurde, bei zumindest zweien davon. Oder Privatleben mit Brigitte Bardot, das Ruhekissen mit Brigitte Bardot, Bus-Stop habe ich schon genannt. Serpico hat er auch ein mir völlig unbekanntes Plakat zu entworfen. Vampire, Zirkus der Vampire, also es sind ja Porno-Center, das sind Titel dabei. Vielleicht sind es auch klasse Filme, aber aus heutiger Sicht, also da klingelt bei mir häufig einfach nichts.
Was ja aber auch nicht verwunderlich ist, wenn er 800 Werke
Ja.
geschaffen hat. Ja, also du hast jetzt ja sehr schön beschrieben, also es war ein unheimlich produktiver Künstler und ja, Figur aus der Filmbranche, über die man jetzt im Nachhinein sehr wenig weiß. Ist das auch was, was dich motiviert bei der Arbeit?
Ja, total. Also bevor ich im Plakatarchiv, ja, in Anführungszeichen gelandet bin, war mir Hans Braun auch kein Begriff. Und jetzt, seit ich ja schon ein paar Jahre hier bin, versuche ich zumindest Plakate immer ihrem jeweiligen Gestalter zuzuordnen. Ist natürlich nicht immer möglich, weil auch in der Zeit so viele anonym gearbeitet haben oder unter heutzutage nicht mehr erkennbaren Kürzeln. Aber mir ist es auf jeden Fall ein innerer Wunsch und ein Anspruch, den Künstlern ihre Werke zuzuordnen, weil es mir dabei auch in gewisser Weise um Wertschätzung geht. Die Plakate haben Verleihfirmen unter Umständen Millionen in die Tasche gespült, quasi durch ihre Außenwirkung, weil sie Leute angesprochen haben. Und ja, am Beispiel Hans Braun sieht man dann, der ist relativ unwohlhabend dann verstorben.
Also es geht auch darum, so ein bisschen Künstlern, die vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen beim Film, auch eine Wertschätzung zuteil werden zu lassen. Das ist ja eigentlich auch ein wichtiger Beweggrund unseres Podcasts, dass wir auch auf andere Gewerke schauen und auf andere Personen. Deswegen vielen Dank für den Einblick ins Plakatarchiv und ja, in die Biografie und das Werk von Hans Braun. Danke.
Gerne.
Das war mein Gespräch mit Plakatarchivar Simon Lames über Hans Braun und die fast vergessene Profession des Filmplakatkünstlers. Wir würden uns freuen zu erfahren, wie euch der Podcast gefällt und welche Themen euch interessieren. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an podcast@dff.film oder in den sozialen Medien. Bis zum nächsten Mal.